Samstag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 84 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Was haben wir uns die Beine in den Bauch gestanden, bevor dann das Spiel angepfiffen wurde gegen Eintracht Frankfurt? Ein Banner-Debakel schon im zweiten Akt an der Kastropper Straße. Darüber ist natürlich zu sprechen, das ist bestimmendes Thema auch in der Fanszene. Wir reden über die Ultras, aber natürlich auch über das, was auf dem Platz passiert ist und wo man da vielleicht gut ansetzen kann nach der Länderspielpause. Stichwort Länderspielpause, es steht noch ein Testspiel an gegen Preußen Münster, was wir dann in der nächsten Woche super besprechen können hier bei Inside VfL mit Ralf Katze zum Dick, der wird dann unser Gast sein.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo zusammen. Bevor wir über den gebrauchten Nachmittag vom Frankfurt-Spiel sprechen und fast den Abend auch, möchte ich einmal eine kleine Ankündigung ganz vorneweg machen. Und zwar kommt nächste Woche zu Inside VfL Ralf Katze zum Dick. Also wenn ihr da Fragen habt oder ihm auch einfach was mitgeben wollt, sagt gerne Bescheid, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Das wollte ich einmal vorneweg gesagt haben. So, dann aber wie unhöflich von mir, ich wollte euch noch begrüßen natürlich. Hi, Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
So, und Günther Pohl von Radio Bochum ist auch dabei.
Hallo in die Runde.
Und ich bin Annalena Fehdke von Radio Bochum, der Vollständigkeit halber. Ja, ich hatte mir fast im Stadion schon die Frage aufgeschrieben, wie hat die neue Anlage funktioniert, die in der Ostkurve installiert war? Kann ich mir jetzt sparen, die Frage, denn die Anlage kam gefühlt 20 Minuten zum Einsatz vorm Spiel. Und vorm Spiel ist generell viel passiert. Okay, wo fangen wir an? Ich würde vielleicht anfangen mit einer Aussage von Gerrit Holtmann, die er nach dem Spiel gegeben hat, weil die sagt auch ganz schön viel schon, finde ich.
Schade halt einfach nur, dass die Ultraszene halt nicht die Stimmung dafür gemacht hat. Es ist ein geiles Spiel gewesen eigentlich, da war eigentlich alles bereit dafür, dass die Fans hier alles tragen uns ja, muss man ja schon sagen. Und das hat halt ein bisschen gefehlt von unserer Seite aus.
So, es war ein bisschen still im Stadion dann doch, ne? Die Frankfurter hatten einen Banner aufgehängt. 50 Minuten zu spät wurde das Spiel angepfiffen und keine Ultras waren zu dem Zeitpunkt dann mehr im Stadion, weil auch Bochums Ultras dann gegangen sind. Erstmal die Frage, stumpf, blöd gefragt, warum? Warum?
Ja, das kann man nicht erklären. Da muss man wirklich die Personen selber fragen. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, denn das war eine bewusste Provokation oder eine bewusste Herbeiführung einer Spielverzögerung zumindest. Hätte auch kurz danach zum Abbruch kommen können, wenn die Frankfurter Fans ihre Banner dann nicht abgenommen hätten, die Flucht- und Rettungswege zugesperrt haben. Keine Ahnung, was in den Köpfen vorgeht. Das hat jedenfalls mit Fußballkultur, so hat es Geschäftsführer Ilja Kenzig ja auch gesagt, der ja ein großer Freund ist von Fußballkultur, von Fankultur, nichts zu tun und ich habe da überhaupt kein Verständnis für.
So wie ich dich kenne, Günther, du auch nicht. Vermute ich jetzt mal.
Ich muss mich zurücknehmen, weil diese Fluchttore dienen dazu, im Ernstfall die Frankfurter Fans zu schützen, damit, wenn es irgendwie brennt oder so, sie Auslauf haben auf den Rasen. Mhm. Sie wehren sich dagegen, geschützt zu werden, dadurch, dass sie die Fluchttore blockieren. Polizei und Ordnungsdienst und Feuerwehr darf in diesem Moment nicht anpfeifen, weil sie strafbar machen. Das ist Fakt. Der VfL darf nicht eingreifen, weil das dann zu einer, das heißt so schön, Deeskalation. Weil wenn die Ordner beim Aufhängen schon sagen, nee, nehmt die wieder ab, abreißen, dann wird das zwangsläufig zu Gewalttaten der Ultraszene Frankfurt führen, die ja auch dafür bekannt sind. Insofern macht mich das völlig fassungslos und noch fassungsloser ist für mich die Tatsache, dass sich Fans des VfL in einem entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt wegen einer Fahne, die über einer Sicherheitstür hängt, das Stadion verlassen und nicht mehr supporten. bin ich zu alt für den Scheiß.
Ich würde der Vollständigkeit halber gerne hier eine Kategorie noch einführen.
Fanfrage der Woche.
Denn natürlich ist das auch bei euch komplett Thema, verständlicherweise. Also bevor wir jetzt hier über das Sportliche reden, müssen wir das ja mal alles behandeln. Nils, Michael und auch Oliver haben uns im Prinzip zu dem Thema auch geschrieben. Also Nils und Michael fragen auch wirklich, wie kann man die eigene Mannschaft so verraten? Michael, also beide vermuten eigentlich auch, mit Support hätte man das Spiel gewinnen können oder zumindest ein Unentschieden machen können. Ne? Vorteil 12. Mann, wie man das so schön sagt, seht ihr ähnlich, oder?
Zunächst mal möchte ich einmal betonen, dass die große, große Mehrheit der Bochumer Fans, damit die nicht untergeht, ja alles versucht haben. Du bist ja auch in der Kurve.
Genau.
Und halt die Mannschaft auch unterstützt haben. Aber es ist halt unkoordiniert. Es war ja ganz anders geplant. Und ich habe da auch überhaupt, auch für die Bochumer Ultras dann überhaupt kein Verständnis dafür. Denn sie haben gerade vor diesem Spiel ja nochmal auf ihrer eigenen Homepage, in ihren sozialen Medien massiv dafür geworben, dass jetzt alle zusammenstehen müssen, dass die Mannschaft den größtmöglichen, den lautesten Support ever benötigt. Ich fasse das mal sinngemäß zusammen, dass die Fans alle eine Einheit sein müssen, damit es klappt mit dem Klassenerhalt. Und dann machen die Frankfurter Fans Murks, gelinde gesagt. Ne? Also Günther hat es ja gesagt, sie gefährden die Sicherheit von sich und aber auch von vielen, vielen anderen Fans, die da im Fanblock stehen. Und da greift für mich das Argument der Solidarität auch überhaupt nicht, weil warum soll man sich damit solidarisch erklären? Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Ja. Und sie haben dann in der Folge die eigene Mannschaft im Stich gelassen und im Prinzip die Solidarität nach ihren Regeln, keine Ahnung, warum es die gibt, mit den Frankfurter Fans über den eigenen Verein gestellt. Und das ist ja auch etwas, was sie auch immer wieder proklamieren, dass Günther.
Möchte ich mal einhaken. Genau. Die legen ja besonders hohe Werte an und es gab vor Monaten mal, ich kriege es ungefähr noch auf die Reihe, ein Transparent, kein Einzelner steht über dem Verein. Und das kann keine Einbahnstraße sein. Wenn das für die Verantwortlichen des VfL gilt, dann muss das auch für die Fanszene gelten. Ultras, Fanclubs, alles. Die stehen auch nicht über den Verein. Und die haben sich gestern gegen den Verein gestellt, indem sie ihre Mannschaft schlichtweg im Stich gelassen haben.
Und das hat ja weitere Folgen, weil das schadet auch der Fanszene insgesamt des VfL Bochum. Ja, ne? Wie gesagt, Annalena, du bist ja mittendrin. Ich habe auch schon viele gestern Abend und heute Morgen noch gesprochen, die in der Ostkurve stehen, Fanclub-Mitglieder, die sagen, nee, das geht gar nicht. Und ja, das führt dann irgendwo dann auch vielleicht wieder zu einer Spaltung, nachdem es nach meinem Gefühl in den letzten Wochen ganz gut lief in der Szene.
Ja, aber nicht nur das, es kommt ja noch schlimmer. Der VfL erwägt, das habt ihr heute auch geschrieben in der WAZ, erwägt für Auswärtsfans grundsätzlich Fahnenverbote, das heißt also Zaunfahnen verboten. Das war die erste Stufe. Man muss mal weitersehen. Es wird ja von politischer Seite her immer wieder angeregt, Auswärtsfans auszuschließen, zu reduzieren. In anderen Ländern gibt es 5%. Und wenn das ganz extrem wird und wenn diese Vorfälle sich wiederholen, dann kann es irgendwann mal dazu kommen, dass Gästefans grundsätzlich ausgeschlossen werden. Das ist dann ein Eigentor, was die Fanszene über, weil ich für Fans eine Katastrophe. Ja. Aber es ist doch so. Und wenn man das mal sieht, das sind ja auch Fernsehgelder, ne? Bayern München ist bei einem Spiel in den letzten 4 Wochen 1 Minute zu spät auf dem Platz gewesen. Die haben eine Geldstrafe gekriegt. Borussia Dortmund 2 Minuten. 20.000 Euro Geldstrafe gekriegt. Ein Fernsehsender, die da viel Geld bezahlen. 50 Minuten gestern. Das lassen die Verantwortlichen sich nicht gefallen. Und es gibt sogar welche, die nicht beim VfL und nicht bei den Bundesligisten, aber bei den Polizeistellen, die haben doch lieber ein freies Wochenende, wenn keine Auswärtsfans kommen, wenn das verboten wird. Und mit solchen Aktionen wie gestern treibt man die Leute dazu, irgendwelche Sanktionen auszuarbeiten. Und das ist ja noch furchtbarer, das will doch kein Mensch.
Ja.
Aber dann fährt eben keiner mehr auswärts mit und nur, weil die Fahne nicht 10 Zentimeter weiter rechts hängen können oder links. Irre.
Es wird jetzt wieder diskutiert, dieses Banner, zunächst mal Bannerverbot für Gästefans. Wobei auch da wird es dann natürlich problematisch. Du hast es vorhin gesagt, in dem Block, wenn die einmal anfangen, ihre Banner aufzuhängen, so hat Ilja Kent sich gestern ja auch nochmal klar formuliert, und das ist ja auch nicht seine Erfindung, sondern da steht die Polizei hinter, die ganzen Sicherheitskräfte, weil das immer wieder gefragt wird von normalen, in Anführungsstrichen,
wurde sich auch in der Kurve
Fans, warum geht man nicht einfach dazwischen oder schneidet die Dinge ab, reißt sie runter? Es käme dann zu Krawall, da wäre es höchst gefährlich, würde es Verletzte geben mit Sicherheit, und zwar nicht nur in der Ultraszene und auf der anderen Seite den Sicherheitskräften, sondern wahrscheinlich auch Unbeteiligte. Auch im Gästeblock stehen vernünftige Menschen, stehen Familien, stehen Kinder. Es kann eine Panik ausbrechen, alles Mögliche. Es geht einfach nicht. Und wenn es jetzt dieses Bannerverbot gibt, ich will es mir gar nicht ausmalen. Vielleicht stehen die vor den Toren, dann gibt es da vielleicht schon Krawall. Wer kann garantieren, dass sie ihre Banner nicht trotzdem irgendwie reinkriegen und dann aufhängen? Was macht man dann? Also es kann nicht gewollt sein, es ist auch nicht gewollt. Es geht nur über, wie ja kennt sich alles so formuliert, Kompromissbereitschaft. Nur wenn diese Bereitschaft halt bei zu wenigen da ist und die Gefahr ist, dass dem nächsten Spiel gar nicht angepfiffen werden kann, dann dann geht's nicht anders. Ne?
Das ist auch was, also das ist auch das, was Oliver tatsächlich gefragt hatte, warum setzt der VfL sein Hausrecht nicht durch, eben aus Angst vor Krawallen, was auch immer wieder in der Kurve kam als Lösungsidee quasi, war so, ja, warum geht da nicht einfach der Frankfurter Kapitän hin und reißt die Dinger ab? Weil dann die Akzeptanz natürlich noch ein bisschen höher wäre, vermutlich, aber im Endeffekt ist es so ein
Ich finde, diese Last kann man den Spielern oder Trainern oder wem auch immer nicht auch noch aufbürden.
Sie haben es ja auch versucht.
Dafür gibt es klare Regeln, die im Übrigen ja auch wie immer vom VfL Bochum im Vorfeld klar kommuniziert sind, weil es eben so ein altes Stadion ist, dass diese Entfluchtung nur ins Stadioninnere zulässt.
Ist auch bei
Das ist auch Stadion allen auch bekannt, und es war auch den Frankfurter Fans, die das Banner da aufgehangen haben, bekannt. Es ging um Provokation. Da sind wir wieder am Anfang.
Ist ähnlich wie Frankfurter Fans oder allen Fans ist auch bekannt, dass man keine Pyrotechnik zünden darf.
Auch da ist auch verboten. Trotzdem findet Pyrotechnik in Massen immer wieder in die Stadien. Deswegen ein Bannerverbot. Ja, ich bin skeptisch, wie das
hart,
endet. Ne?
Aber ja, um vielleicht auch nochmal den Bogen zu schließen zu dieser Anlage. Ich meine, das ist ja was von den Ultras offenbar gewünscht war. Und genau bei so einem Spiel und bei diesem Anlass passiert dann das, und sie stellen den Support ein. Das
umso
ist halt
unverständlicher.
Genau,
ne?
Genau. Ja, also. Und ich möchte auch nochmal ganz kurz sagen, die 20 Minuten oder so, die die Anlage funktioniert hat, war ganz lustig, ja. Man hat es überall gehört auf jeden Fall. Ich stehe ja immer in N2, da ist es relativ weit außen, da kriege ich sonst die Megafone von den Ultras nicht so gut mit. Aber als dann Ansgar Borgmann als Stadionsprecher eine Ansage machte und die Ultras da drauf noch gesungen haben, habe ich auch kurz gedacht, was soll denn das jetzt hier? Aber gut, das werden vielleicht noch so Sachen, die vielleicht noch ausgebügelt werden. Aber ich habe das Gefühl gehabt, davor war die Akzeptanz in der Kurve irgendwie gegeben. Ob das jetzt noch weiter so ist nach der Aktion der Ultras?
Ja, es wurde von Anfang an oder in den letzten Wochen und Monaten sogar auch schon kritisch diskutiert, auch bei anderen Fans, ne? Umso unverständlicher, dass die Ultras Bochum diese Chance des ersten Testlaufs, zwei weitere sind ja geplant, da verschwendet haben sozusagen und die Fans praktisch gegen sich aufgebracht haben.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir gucken, was die Anlage bringt, was die Stimmung generell noch bringt zwischen den Fans.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Mehrheit der anderen Fans, sage ich jetzt mal, also jenseits der Ultras, das noch befürworten.
Nach der Aktion. Dann
jetzt nach der Aktion.
Ja, wird sich zeigen. Vielleicht könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Anlage oder lieber keine? Ultras oder lieber keine? Wobei die Frage natürlich sehr extrem ist.
Die machen auch viel Gutes. Also ich will jetzt nicht nur über sie herziehen. Ne? Das
absolut
sind jetzt die negativen Aspekte. Es gibt
auch Spendenaktionen.
Gibt alles. Spendenaktionen. Ja. Es gibt Fanmärsche, die sie organisieren, die ja auch bei anderen gut ankommen. Also sie machen jetzt, oder wie Gerrit Holtmann ja sagt, der ja sehr fannah ist, sehr ultranah auch, Sie sorgen für Stimmung. Es ist ja diese Fankultur, die sie auch mittragen. Aber wenn sie die Regeln, die im Stadion gelten und die Sicherheit gewährleisten müssen, ständig brechen,
geht's halt nicht.
Ist eine bundesweite Sache, ne?
Klar, da hat jeder Verein seine Kämpfe irgendwie mit den. Ja. Naja, jetzt haben wir schon wieder so viel über nichts passiert, was auf dem Platz passiert ist. So viel gesprochen über, mein Gott, nichts, was auf dem Platz passiert ist. Es ist schade. Es ist schade. Denn es gibt Dinge, die zu besprechen wären. Zum einen erstmal die nicht mehr oder dann von vornherein nicht da waren. Bernardo hatte von Anfang an gefehlt und Kraus musste relativ früh noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Erstmal der Stand bei Kraus, wie sieht's aus?
Ja, der Kollege Stefan Döring war eben beim Training, hat mit Dieter Hecking kurz gesprochen, hat im Prinzip nochmal das bestätigt, was er nach dem Spiel gestern schon angedeutet hat, war letztlich auch eine Vorsichtsmaßnahme. Da hat ein Muskel zugemacht. Mhm. Das hätte dann bei einem nächsten Sprint vielleicht zu einem Muskelfaserriss führen können. Deswegen ist
aber so
er
hat es das nicht.
Vorzeitig runter, hat es auch selber angezeigt, der Tom Kraus. Stand jetzt keine strukturelle Verletzung vor, sodass man da ganz gute Dinge ist, dass der diese Woche irgendwann wieder ins Mannschaftstraining einsteigt und dann in Leverkusen nach der Länderspielpause
sehr gut
wieder mitwirken kann.
Soweit, so gut. Okay. Egal, mit wem ich gesprochen habe bisher nach dem Spiel, alle sagen, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, top. So. Und dann war ein Einbruch da. Wie erklärt ihr das?
Ja, dann sage ich mal, zwei große Vorteile, die Frankfurt hat, und das hat der VfL lange kompensieren können. Das ist einmal die Geschwindigkeit, wenn die den Ball abfangen. Das heißt, wenn sie sogar in eine Konterposition kommt, diese Geschwindigkeit hat der VfL Bochum nicht. Das ist das Erste. Ja, das geht manchmal gut, aber beide Tore sind ja aus der Geschwindigkeit entstanden und die fehlt dem VfL. Da muss man einfach sagen, Mund abwischen, so gut wie möglich verteidigen, aber die sind besser. Und das Zweite, was mir ganz auffallend war, die Technik mit dem Ball. Die Ballannahmen von Frankfurter Spielern und die Ballannahmen von Bochumern, wo der Ball auch mal dann dem Gegner wieder in die Füße springt, das sind schon gravierende Unterschiede und deshalb spielen die Europapokal Viertelfinale und deshalb stehen die in der Bundesliga auf Platz 3. Das sind erstmal Qualitätsunterschiede gewesen.
Ja, der VfL kam da nicht mehr hinterher, weil, Günther hat es dann noch gesagt, da nicht nur das Tempo da vorhanden ist bei der Eintracht, sondern eben auch die technische Klasse. Nichtsdestotrotz hatten einige Defensivspieler des VfL nicht ihren besten Tag. Wenn ich an Ivan Ordetz denke zum Beispiel, an Jakov Medic, Felix Paslak und Maxi Wittek sahen nicht gut aus. Sind nicht richtig reingekommen ins Spiel. Der Einzige, der mir da richtig gut gefallen hat, war der junge Tim Oermann. Der wird aus meiner Sicht immer besser.
Der war eine Bank.
Aber das alleine hat dann nicht gereicht. Und ja, will es jetzt nicht nur auf das Fehlen von Bernardo schieben, aber der Mann hat natürlich auch gefehlt.
Ja, klar. Und du musst mal gucken. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es war ja ein Chancenfeuerwerk. Der Kicker hat errechnet 10-10 Torchancen. Der
Torwart, ich habe irgendwo 18-11 gelesen, aber Torwart, was man auch zählt. Nee,
das waren Torschüsse. Torschüsse. Und was dann beeindruckend ist, der Torhüter von Frankfurt hat eine 1.
Der hat ein verdammt gutes
Das
Spiel
sagt
gemacht.
Ja auch
der
alles.
Der war Wahnsinn.
Und der Bochumer hat eine 2,5 oder eine 1,5. Das heißt also, beide Torhüter überragen. Und ja, die haben eben sind Quelle, die haben ein Tor mehr gemacht. Ja, es konnte ja wirklich, in der Ball lag ja schon auf der Linie. Wenn ich an den Kopfball in der Nachspielzeit von De Witt denke, und die Chance von Boschinski ist da drin, 2-2, aber da fehlt es dann eben auch.
Stopp, ich habe das mitgebracht als Ton, weil ich es so schön fand, wie du das gestern live kommentiert hast für Radio Bochum. Die Szene des Spiels, die uns wahrscheinlich neben dem Banner-Mist am meisten im Kopf blieb.
Und der VfL versucht es über die rechte Seite, bringt den Ball nach innen auf die zweiten Pfosten, Kopfballmöglichkeit und ganz parade Nachschuss und dann ist der Ball nicht im Tor und da feiert sich der Frankfurter Torhüter Broschinski und der Ball ist nicht im Tor, das war die Riesenmöglichkeit.
Ich find's kurz gut, wie du da um Worte gerungen hast und dann ist der Ball nicht im Tor. Ja, also du hast das ausgesprochen, was das ganze Fassungslos. Stadion gedacht hat. Ja.
Dieter Hecking hat auch hinterher gesagt, den haben alle drin gesehen.
Natürlich.
Moritz Broschinski kann einem
wahrscheinlich auch. Ja, der hat den auch drin
gesehen. Nein, sieht man, das ganze Spiel war der VfL ja mit den Frankfurtern auf Augenhöhe, muss man ja so sagen. Mal 10-10 Chancen, das war ja auch ein Feuerwerk. Wann sieht man denn mal, dass in einem Spiel beide Mannschaften 10 Chancen haben, dass beide Torhüter überragend spielen? Das war richtig gut. Der VfL hat das ja über weite Strecken wettgemacht, diese Schwäche in der Technik und in der Geschwindigkeit, muss man ja wirklich sagen. Es war richtig gut, aber wenn du dann wieder wie schon gegen Bremen, gegen Freiburg, gegen Hoffenheim am Ende wieder dich nicht belohnst. Das sind natürlich Punkte. Du wärst schon im Mittelfeld, ja, wenn du nur die Hälfte davon mitgenommen hättest. So aber wird es wahrscheinlich genau bis zum letzten Spieltag gehen.
Ja, aber ich finde genau, das ist ja der Unterschied. Dafür war es ein bisschen zu schludrig hier und da. Eben solche Fehler wie, also wo man die Frankfurter dann halt reinlässt. Wie siehst du das, Ralf? Fandest du das auf Augenhöhe, das Spiel?
Ich fand es insgesamt gesehen schon auf Augenhöhe, wenn man abzieht, dass die Frankfurter eben doch diese spielerische Klasse doch deutlich mehr haben, was sich ja auch im Budget niederschlägt mit dem Wert der Spieler. Ich glaube, 250 Millionen Euro Marktwert.
Dann muss sich aber auch Dino Topmöller fragen, wie ist es möglich, dass der VfL bei dieser Klasse, die sie ja haben, zu 10 Torchancen kommt?
Ja, VfL also ist super reingekommen, bissig, aggressiv, mutig. Wir haben es noch gar nicht erwähnt, sie haben davor die Woche 3-2 bei Bayern gewonnen und haben trotz der langen Verzögerung diesen Schwung da offenbar mitgenommen und das Selbstvertrauen und richtig Alarm gemacht und ja, sind immer wieder an Caua Santos gescheitert. Nach dem 0-1 und bis zum 1-2 fand ich die Eintracht schon kontrolliert überlegen, sage ich mal. Da verhindert auch Timo Horn, wir haben es kurz angesprochen, zweimal, dreimal das 0-3, dann wäre der Stecker endgültig gezogen gewesen. Nach dem 1-2 ging es nochmal, dann wurde es ja auch endlich mal so einigermaßen laut im Ruhrstadion, wie man es sonst gewohnt ist. Aber dann, ja, Moritz Wroschinski, wie gesagt, wollte ich vorhin noch sagen, der Junge kann einem nur leid tun.
Ja.
Ich weiß, dass er das Herz am richtigen Fleck hat, aber seit Wochen ist irgendwie der Wurm drin bei ihm.
Ja, da habe ich, ich möchte nicht wiederholen, was ich da alles gehört habe in der Kurve, möchte ich nicht. Das war einfach.
Man sollte es lieber auch nicht lesen, weil
nein,
das
ist, ich wünsche ihm auch so sehr, dass er heute nicht online ist, dass er einfach ein Buch sich in der Hand nimmt oder so, keine Ahnung, dass er nichts davon mitkriegt, wirklich. Ach, schwierig. Ja. Wenn wir auch noch nicht gesprochen haben, ist Boadu ist zurückgekommen, ist eingewechselt worden. Hat jetzt auch nicht den Effekt gebracht, fand ich, aber oder? Wie seid ihr das?
Na, er hat jetzt zwei böse Ballverluste im Mittelfeld. Da sind Konter raus entstanden, wo wir Gott sei Dank den Horn hatten. Ich glaube, eine Torchance hat er gehabt.
Einmal hat er ins Außennetz, ja.
Ja, das war schon gut. Dem fehlt natürlich jetzt noch ein bisschen Spielpraxis. Deshalb ist es gut, dass wir am Donnerstag ein Testspiel haben gegen Münster. Ich nehme an, dass er da über 90 Minuten laufen darf und dass er sich da dann den Sprung für Leverkusen holt. Denn wenn du so 3-4 Wochen, du hast einen Lauf und wirst gebremst und fehlst dann 3-4 Wochen, dann musst du erst mal wieder reinkommen.
Ja.
Es ist was anderes als Training.
War lange nicht so spritzig wie in den beiden Spielen vor seiner Verletzung.
Ja, sehe ich auch so.
Aber kann noch werden.
Eben. Zum Beispiel jetzt in der Pause. Die kann man ja gut nutzen. Zumindest mit denen, die nicht mit der Nationalmannschaft des jeweiligen Landes unterwegs sind. Ein paar bleiben ja zurück. Ein paar einige. Und Günther, du hast es angesprochen, am Donnerstag steht ein Testspiel an, 14 Uhr, Leichtathletikplatz gegen Preußen Münster. Ja, was erwartet ihr davon? Also nicht, dass man große Erwartungen haben müsste, oder?
Ja, dass die hinten dran sind, Spielpraxis bekommen, dass die aus der Verletzung kommen, wie Boadu, dass die wieder ins Laufen kommen. Und ich finde das gut, ich finde das auch den Gegner, der ist auch schon ein bisschen anspruchsvoller, Preußen Münster, die haben am Wochenende überraschend in Elversberg gewonnen. Also das ist schon eine Qualität. Früher hat man ja auch mal gegen Mannschaften gespielt, wo man gesagt hat, bringt das wirklich was? Wie Aalen, jetzt ist ein guter Test und genau richtig. Und der Häkking weiß, was er tut und da brauchen wir uns gar keinen Kopf machen.
Einfach blindes Vertrauen in Häkking.
Ich finde vor allem gut, dass erstens Fans überhaupt zugelassen sind diesmal mal bei einem Testspiel.
Ja,
das war ja oft nicht. Und dann auch noch freier Eintritt. Das finde ich eine gute Aktion. Ist sicherlich auch ein kleines Dankeschön an die Unterstützung und gemeinsames Einschwören auf den harten Endspurt.
Ja, ich würde sagen, wir sehen uns da, liebe Leute. Das machen wir zuerst. Genau, einmal ganz kurz noch, wir tippen jetzt das Testspiel ja nicht, das wäre ja Schwachsinn. Das heißt, das Tippen machen wir dann mit Katze zusammen, würde ich sagen. Aber wir verkünden trotzdem noch ganz kurz die Gewinner.
Tippspiel.
Drei Stück sind es diesmal wieder aus unserer Tipprunde. Einmal Spielfeld Webel hat 25 Punkte gemacht. Norgott 24 und Hennes 57 auch 24. Herzlichen Glückwunsch. Damit
Glückwunsch.
Kriegt ihr auch Fanschals. Schreibt uns dafür gerne eine Mail an insidevfl@funkemedien.de. Und an alle, die ihre Schals noch nicht haben, bitten wir um Nachsicht. Wir kümmern uns, versprochen. Und insofern auch ganz passend, dass Ralf Zumdick kommt in der nächsten Folge als alter Münsteraner. Vielleicht können wir das Spiel dann ja auch gut mit ihm besprechen, da bin ich sicher. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, stellt uns die gerne. Und ihr könnt uns auch bei WhatsApp erreichen. Auch die Nummer, die findet ihr in allen Beschreibungen bei YouTube, bei Spotify zum Beispiel. Und gerne könnt ihr da auch Sprachnachrichten schicken. Dann können wir die nämlich Katze nächste Woche hier vorspielen. Das wäre doch was. Okay, dann danke fürs Zuhören, Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke
Tschüss,
euch.
Bis zum nächsten Mal.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.